ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen, ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Aber diese Hinweise aus dem eigenen Umfeld, diese Hinweise aus Schulen, aus Vereinen, wir verlieren hier jemand. Wir haben hier den Eindruck, hier ist jemand, der in seiner Orientierung auf einem unguten Weg ist. Das kann in manchen Fällen wirklich auch für die Sicherheitsbehörden extrem hilfreich sein.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen hintergründigen Gesprächsrunde, bestehend aus zwei Leuten. Eigentlich ist es also eher eine Gesprächslinie vielleicht, aber eine ganz direkte zwischen mir und Holger Schmidt, dem ARD-Geheimdienstexperten. Schön, dass ich mit dir sprechen kann, Holger.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott. Wie immer ergibt sich unser Gesprächsthema heute aus unserem aktuellen Fall. Es geht um den Anschlagsversuch am Bonner Hauptbahnhof, um die Taschenbombe, die dort platziert wurde, um die deutsche Salafisten-Szene. Und weil das natürlich ganz eng an diesem Täter erzählt ist, an Marco G. erzählt ist, wollen wir den Blick jetzt nochmal ein bisschen weiten, vielleicht auch die Frage beantworten oder ganz bestimmt, wie steht es um diese Szene eigentlich Stand heute im Jahr 2026? Also, von dir erstmal eine kurze Einschätzung. Wie aktiv, wie gefährlich ist die Salafisten-Szene noch, also diese radikal-islamische Gruppe und vor allen Dingen natürlich die gewaltbereiten Mitglieder aktuell?
Ja, und da kriegst du von mir eine einerseits-andererseits Antwort. Einerseits ist eigentlich ganz viel noch wie früher, sind das extrem dynamische Prozesse, die darauf abzielen, dass es in der Salafisten-Szene Prediger, Demagogen, ich würde sagen Hetzer gibt, die es darauf anlegen, junge Leute in ihren Bann zu kriegen und aus gläubigen Muslimen fanatische und möglicherweise sogar gewaltbereite Menschen zu machen. Das ist weiter ein ganz großes Problem und das war damals ja quasi die Keimzelle für diese Gruppe. Das war der Radikalisierungsweg, der insbesondere Marco auch geprägt hat. Und das war damals etwas, womit ich mich auch in der Berichterstattung, in der Recherche sehr, sehr intensiv beschäftigt habe. Und andererseits, wenn wir uns das heute angucken, den Bereich islamistischer Terrorismus und uns anschauen, wo kommen denn die Täter her, mit denen wir es heute zu tun haben? Der Mann zum Beispiel, der auf dem Mannheimer Marktplatz einen Polizisten erstochen und viele andere Menschen sehr schwer verletzt hat. Der Mann zum Beispiel, der am Brandenburger Tor, am Holocaust-Mahnmal Touristen fast tödlich verletzt hat. Der Mann, der in Solingen getötet hat mit einem Messer. Dann stellen wir fest, dass all diese Leute überhaupt nicht aus dieser Szene kommen, dass all diese Leute terroristische Attentäter sind, die eine ganz andere Geschichte haben, die möglicherweise auch schon radikalisiert und mit terroristischen Gedanken nach Deutschland gekommen sind und dass sich die Art und Weise, woher die Täter stammen, dass die sich total verändert hat. Das führt jetzt aber nicht dazu, dass ich sage, die Salafisten-Szene, diese Form der Bekehrung, diese Prediger, das ist alles harmlos geworden. Nee, ganz im Gegenteil, das ist immer noch total virulent. Nur wir sehen, dass die aktuellen Fälle, die den Verfassungsschutz, den Staatsschutz der Polizei beschäftigen, dass die weit überwiegend eher mit Tätern zu tun haben, die nicht homegrown sind, die nicht hier radikalisiert worden sind und die nicht diese wirklich lange Vorlaufgeschichte haben, die wir bei der Sauerland-Gruppe hatten, über die es ja auch eine Folge gibt, oder die wir bei Marco und seiner Taschenbombe hatten.
Okay, also da hat sich ja auch was verändert. Also wenn wir diesen Fall nochmal so uns vor Augen führen, 2012, da lag ja einiges quasi im Vorwege, was viele sehr mitgenommen hat. Also Anschläge, große Anschläge mit vielen Opfern, wenn man an Madrid denkt, an die Anschläge auf die Züge dort, in London auf die U-Bahn, das Bataclan, Brüssel kam dann noch danach sozusagen. Und jetzt scheint das irgendwie so alles ein bisschen länger her zu sein, dass es so einen richtig großen Anschlag gab. Liegt das eher an einem Strategiewechsel seitens der Täter, eben vor allen Dingen auf diese Messerstiche zu setzen, auf diese vielen kleineren, wenn ich das mal so sagen darf? Oder liegt es daran, dass die Behörden die eher aus dem Verkehr ziehen können?
Naja, der Fahndungsdruck ist größer geworden. Es ist schon die Situation eingetreten, dass es für die Struktur Struktur von terroristischen Vereinigungen im islamistischen Bereich gar nicht mehr so einfach ist, langfristig etwas Größeres zu planen, weil es eine ganze Reihe internationaler Bemühungen gibt mit Telefonüberwachung, mit dem Mitlesen von E-Mails, mit dem Beobachten von Internetforen, Chats, Social Media, all diesen Dingen, eine größere Planung möglichst im Vorfeld zu erkennen. Und es gibt einige Geschichten seit dieser Zeit, wo auch größere Planungen aus unterschiedlichen Gründen rechtzeitig teilweise spektakulär schief gegangen sind. In Spanien hat es eine Terrorplanung gegeben, da haben sich die Attentäter selber mitsamt ihrem Sprengstoff in die Luft gesprengt, mitsamt dem ganzen Haus, einfach weil sie offensichtlich einen handwerklichen Fehler gemacht haben. Und auch das, was wir in Deutschland gesehen haben, das würde ich jetzt eigentlich ungern klein machen wollen. Die Nacht zum Beispiel in Solingen, wo der Mann mit dem Messer, sicherlich nur einer, aber wirklich durch die Besucher des Festes gegangen ist und getötet hat. Was sich verändert hat, ist so ein bisschen die Art und Weise, wie die Radikalisierung für die Verfassungsschutzbehörden und die Polizei beobachtbar war, eben über diese salafistischen Predigerstrukturen, die entsprechenden Internetkanäle, die Vortragsveranstaltungen. Und das war für mich jetzt auch bei der Produktion dieser Folge nochmal so ein Moment gewesen, dass ich mich selber erinnert habe. Aus der damaligen Perspektive war das alles ein bisschen lokalisierbarer. Man konnte genau sagen, zum Beispiel im Großraum Braunschweig oder in gewissen Bereichen von Nordrhein-Westfalen, da gab es eben die ganz konkreten Personen, die ganz konkreten Vortragsveranstaltungen, an denen man festmachen konnte, einige von denen, die da sind, mit denen werden wir es über kurz oder lang zu tun haben. Und heute ist eben die Situation die, dass jederzeit der nächste Anschlag kommen kann. Vielleicht ist er ein bisschen kleiner als in anderen Zeiten, aber er kann trotzdem total tödlich sein. Und dann ist eigentlich für Michael Götschenberg und mich so die Situation in den letzten Monaten immer die gewesen, dass wir dann feststellen, das sind Täter gewesen, über die wussten die Sicherheitsbehörden relativ wenig bis gar nichts. Aber das sind definitiv keine Täter gewesen, die jetzt eine lange Radikalisierungsgeschichte eben in dieser Art von Marco gehabt hätten, wo sie an unterschiedlichen Punkten in Deutschland schon mal aufgefallen sind, dem Verfassungsschutz zum Beispiel als Besucher von Vortragsveranstaltungen oder besonders radikale Moscheevereinen oder so etwas.
Okay, also lass uns noch mal versuchen, das so ein bisschen einzuordnen, auch innerhalb des islamistischen Spektrums. Ist der Salafismus da nach wie vor so was wie der größte einzelne Posten, zu dem sich die meisten Personen zugehörig fühlen?
Also vielleicht reden wir noch mal ganz kurz darüber, was Salafisten eigentlich in ihren Glaubensvorstellungen ausmacht. Die sind extrem streng gläubige Muslime einerseits. Andererseits legen sie Wert darauf, eigentlich alles buchstäblich so zu machen, wie es der Prophet getan hat und sich da ganz streng dran zu halten. Da gibt es eine ganze Menge Bekleidungsregeln, die streng befolgt werden. Es geht um die Barttracht. Es geht darum, dass alles Moderne abgelehnt wird, sei es technische Errungenschaften, sei es Multimedia. Lustigerweise chatten darf man dann aber irgendwie trotzdem auch noch. Und auf der anderen Seite muss man deutlich sagen, das ist für viele wahrscheinlich sehr verschroben. Es ist aber nicht per se jetzt terroristisch. Es gibt einen ganz großen Anteil in dieser Glaubensrichtung von Menschen, die sind ultrakonservativ, so würde ich das nennen, aber die sind deswegen noch nicht gewaltbereit. Und ich denke, wir kennen das auch aus anderen Religionen, auch aus dem Christentum, vielleicht gar nicht zuletzt aus dem Christentum auch, dass es Ausprägungen gibt, die extrem fundamentalistisch und streng und mit Moral und Wertvorstellungen einhergehen, die, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Christen auch nicht nachvollziehen können. Nur eben ist das Problem bei den Salafisten, dass es da einen Kernbereich gibt, der dann richtig gewaltbereit wird, und zwar aus dieser ideologischen Überzeugung raus. Es muss alles so sein, wie es zu Prophetzeiten war. Daran wollen wir anknüpfen, und alle Feinde, die uns da im Weg stehen könnten, die bekämpfen wir eben auch gnadenlos. Und interessanterweise sehen die radikalen Salafisten auch weite Teile der muslimischen Gemeinde, die gemäßigt glaubt, ebenso als Ungläubige an und sagen, nur wir haben hier die Wahrheit gepachtet. Und das ist eben eine wirklich spezielle und ja, fast schon, ich sage es jetzt einfach, absurde Auslegung einer Religion, die ja ansonsten wirklich auch sehr faszinierende und schöne Seiten hat.
Ja, das muss man natürlich immer dazu sagen. Das ist natürlich die Potenz von der Potenz von der Potenz. Die wird dann wahrscheinlich gewalttätig oder verübt solche Taten. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt die Rede davon ist, dass zum Beispiel 11.000 Personen zum Spektrum des Salafismus gezählt werden, das schätzt das Bundesamt für Verfassungsschutz, dann meinen die damit wirklich alle, die sich dieser Glaubensströmung zugehörig fühlen, oder meinen sie vor allen Dingen die, die gewaltbereit sind, die, die sie für gefährlich halten, die, die sie auch wirklich engmaschig überwachen?
Ja, ich denke, nein, nicht engmaschig überwachen. Dafür sind 11.000 natürlich viel zu viele. Aber die, die gewaltbereit, die gewaltaffin sind, gibt es ja nochmal in den Bewertungen unterschiedliche Stufen. Vereinfacht gesagt, ob jemand wirklich selber bereit ist, loszuziehen oder ob er die Gewalt gutheißt oder ob er sie vielleicht anwenden würde, wenn man ihn nur von außen ordentlich genug dazu motiviert. Da gibt es nochmal so verschiedene Abstufungen. Aber die Zahl der 11.000, das ist ein Personenpotenzial, in dem diese Gewaltgedanken als völlig legitim gelten und in der du dann ja auch im Vorfeld gar nicht so ganz genau sagen kannst, wer von denen würde denn jetzt, wenn er um etwas gebeten wird, wenn er nach etwas gefragt wird, unterstützen oder mitmachen oder selber tun. Das ist ein Personenpotenzial, mit dem haben wir es in der täglichen terroristischen Bedrohung, die wir so wahrnehmen, nicht so häufig zu tun. Die ist aber für die Gesamtsicherheitssituation in Deutschland natürlich ein ganz gravierender Faktor und ein Problem. Aber es ist eben im Augenblick so, zu dem Zeitpunkt, Eva Maria, in dem wir jetzt sprechen, dass die letzten Attentäter eigentlich eben nicht in diesen Kreis gehören, sondern in einen Kreis gehören, der eine andere Vorgeschichte hat. Aber zur Realität gehört, das kann morgen anders sein. Und das kann morgen wieder etwas passiert sein, was sich eben aus diesem Milieu speist. Und das ist das, was ich eben mit der Rückschau auf die damalige Zeit meinte, dass es damals eben so war, dass du dich mit annähernd 100% darauf verlassen konntest, dass die Dinge, die passiert sind, wie zum Beispiel die Sauerlandgruppe, wie zum Beispiel Marco G., dass die eben auf eine gewisse Weise so vor unseren Augen entstanden ist. Und aus diesem großen Personenpotenzial, und vielleicht kann man es daran auch nochmal ganz gut zeigen, da sind Vorträge gewesen dann von radikalen Predigern, zum Beispiel im Rebstockgelände in Frankfurt am Main, war ich da und war fasziniert, irritiert, wie wirklich tausende Menschen sich das angehört haben. Und davon ganz viele, die das vielleicht auch eher neugierig getan haben und die eher mit Nachdenklichkeit da weggegangen sind. Aber dann eben auch 2, 3, wie sich dann in den Monaten danach herausgestellt hat, bei denen das verfangen hat. Aber 2, 3 von Tausenden. Und das ist so ein bisschen die Zeit damals gewesen. Und heute haben wir es eben mit 2, 3 von Hunderttausenden sind, die nach Deutschland gekommen sind. Aber eben diese 2, 3 von den Hunderttausenden, die Attentate verüben, die sind dann eben die terroristische Bedrohung, mit der wir gerade zu tun haben.
Ja, das ist ja auch genau das, was Sinan Seelen in unserer Hauptfolge sagt, ne? Also der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, der auch nochmal sagt, okay, es werden immer jüngere Menschen radikalisiert, vor allen Dingen durch soziale Plattformen, und dass es eben auch extrem schnell geht. Also 3 bis 4 Monate reichen da teilweise schon aus. Das sind so die Radikalisierungsverläufe, die er beobachtet hat. Wie ist das überhaupt zu detektieren für die Dienste? Also 3 bis 4 Monate, das ist ja im Grunde nur ein Wimpernschlag, oder?
Ja, in Einzelfällen ist es sogar noch schneller gegangen. Und ich denke, was Herr Seelen meint, ist aber auch, dass das einfach von der Anzahl der jungen Leute wirklich ein immer größeres Phänomen ist. Wenn ich zurückschaue, dann ist die Radikalisierung auch von einer 14-jährigen Schülerin, ein Fall aus Konstanz am Bodensee, der auch schon wirklich viele Jahre her ist. Das gibt es schon auch eine ganze Weile, aber das waren dann die wirklichen exotischen Einzelfälle. Und das ist jetzt etwas, was in einer größeren Breite immer wieder zu beobachten ist. Und natürlich die Geschwindigkeit von TikTok schon als Plattform an sich, die trägt natürlich dazu bei, diese Radikalisierungsverläufe zu beschleunigen. Und wer junge Menschen kennt, weiß auch, dass die sehr schnell für etwas zu begeistern sind. Manchmal lässt die Begeisterung dann auch sehr schnell wieder nach. Aber wenn du in dieser extremen Begeisterungsphase halt richtig mit ihnen sprichst, kannst du sie halt auch wegen fehlender Kritikfähigkeit, wegen viel größerer Risikobereitschaft, wegen möglicherweise noch nicht so ausgeprägter Differenzierungsfähigkeit, Dinge zu hinterfragen, halt sehr schnell auch dazu bringen, etwas zu tun. Und im Laufe der Jahre habe ich da eine ganze Reihe von wirklich gruseligen Radikalisierungsgeschichten von sehr, sehr jungen Menschen mitbekommen, die einem wirklich Angst und Bange machen können, die bei mir aber, muss ich jetzt ehrlicherweise auch dazu sagen, immer auch so ein hilfloses Gefühl hervorrufen. Das sind im Grunde trotzdem noch Kinder und Jugendliche. Und ich tue mich dann manchmal sehr schwer, wenn insbesondere in der Zeitung mit den ganz großen Buchstaben dann da so Horrorgeschichten über den todesentschlossenen Jugendkiller oder so gezeichnet werden, wo man sagen muss, objektiv stimmt das alles. 14 oder 15 und bereit, eine Bombe zu bauen oder bereit, ein Attentat zu begehen. Aber ich finde, man muss trotzdem wirklich immer noch mal sehen, wie die Entwicklung eines jungen Menschen abläuft und diese Forderungen zu sagen, ja, Strafrecht ändern, Strafrecht noch auf jüngere Menschen anwenden. Das klingt auf den ersten Blick irgendwie nachvollziehbar, weil die Täter tatsächlich tendenziell jünger werden. Aber wir verkennen, glaube ich, wirklich die Entwicklung von jungen Menschen und müssen, glaube ich, einfach auch zugeben, dass es da eine Altersphase gibt, in der man sagen muss, das ist ja mit Strafrecht nicht zu lösen. Das sind andere Probleme und da ist wirklich sowas wie ein Erziehungsgedanke, ohne dass ich hier irgendetwas verharmlosen will, aber der ist wirklich viel angebrachter, weil das eben noch keine gefestigten Persönlichkeiten sind.
Weil sie die Tragweite überhaupt nicht umreißen können. Mhm. Also wir haben ein hohes Personenpotenzial, hast du es gerade genannt. Wir haben einen hohen Fahndungsdruck, von dem du gesprochen hast, also Telefonüberwachung, E-Mails, die gescannt werden, Foreneinträge, Internetaktivitäten im Allgemeinen und Besonderen sozusagen. Also gibt es noch andere angepasste Mittel für die Nachrichtendienste, dieser Szene Herr zu werden? Also V-Männer zum Beispiel kann ich mir da jetzt irgendwie kaum vorstellen.
Ehrlicherweise, es gibt ja noch einen Ermittlungseinsatz und über den reden wir so wenig und das finde ich manchmal so schade. Und das sind wir alle selbst. Das sind wir alle, die wir, und das habe ich bei so vielen Ermittlungen immer wieder dann in den Zeugenvernehmungen gesehen, gehört, gelesen. Übrigens auch wieder jetzt Anschlag in Mannheim. Das ganze Umfeld sagte dann, ja, in den letzten Wochen, er wurde immer mürrischer. Es gab irgendwie Streitereien auf dem Hausflur, der Bart wurde immer länger. Gut, jetzt kann man bei jedem dieser Kriterien sagen, nicht jeder unfreundliche Nachbar ist sofort ein Terrorist, nicht jeder, der sich einen Bart wachsen lässt, ist sofort ein Terrorist. Aber diese Hinweise aus dem eigenen Umfeld, diese Hinweise aus Schulen, aus Vereinen, wir verlieren hier jemand. Wir haben hier den Eindruck, hier ist jemand, der in seiner Orientierung auf einem unguten Weg ist. Das kann in manchen Fällen wirklich auch für die Sicherheitsbehörden extrem hilfreich sein. Und es gibt auch eine ganze Reihe von wirklich sehr positiven Geschichten, die jetzt gar nicht martialisch mit Spezialeinsatzkommando und Haftbefehl und Hubschrauber fliegt zum Ermittlungsrichter, sondern die mit dem Klopfen an der Tür anfangen können, dass da jemand vom Verfassungsschutz ist und sagt, ich möchte mal mit Ihnen reden, oder eine sogenannte polizeiliche Gefährderansprache durch die Polizei durchgeführt wird. Es gibt auch Fälle, in denen Polizei und Verfassungsschutz solche Gespräche gemeinsam führen und den Leuten sagen, hey, wir kriegen da Dinge mit und wir haben den Eindruck, sie sind da auf einem sehr seltsamen Weg, wollen wir mal reden und dürfen wir ihnen bitte mal die Konsequenzen aufzeigen und dürfen wir ihnen bitte mal signalisieren, wir kriegen das mit. Und es gibt durchaus, aber das ist natürlich total unspektakulär, Fälle, in denen das dann wirklich funktioniert, in denen die Leute dann zur Besinnung kommen, in denen die Eltern sagen, wer war denn das da gerade an der Tür? Und wenn es dann heißt Polizei und Verfassungsschutz, dann gibt es eine Standpauke, aber dann guckt die Familie auch, dass sich das in eine andere Richtung entwickelt. Und das klingt jetzt vielleicht total romantisch in Anbetracht von so blutigen islamistischen Anschlägen, über die wir gesprochen haben, aber das kann im Einzelfall wirklich funktionieren. Und dann hat der Verfassungsschutz, dann hat die Polizei da auch eine Rolle in der Gesprächsführung mit den Leuten. Aber sie sind natürlich extrem darauf angewiesen, auch davon zu hören. Und jeder, der jetzt vielleicht so ein ungutes Gefühl hat, oh, der Schmidt ruft hier zum Denunziantentum auf und ich soll meine Nachbarn verpetzen. Ich glaube, da muss man sich wirklich sehr klar machen, es gibt einen vielleicht sehr schmalen, aber es gibt einen Grad zwischen Denunziantentum und einem berechtigten Hinweis an eine Sicherheitsbehörde, um Schaden für andere, aber auch für die Leute, um die man sich Sorgen macht, abzuwenden. Und es gibt Fachleute bei den Sicherheitsbehörden, die mit solchen Situationen auch sehr gut umgehen können. Und wenn du in dieser Situation die Leute erreichst, bevor das Messer gekauft ist, bevor zugestochen ist, bevor losmarschiert worden ist, dann ist natürlich ganz viel erreicht. Aber das sind Dinge, die sind sehr unspektakulär. Da gibt es keine Statistik drüber. Das ist nichts, womit man den großen Erfolg feiern kann, wie mit blauen Kunststoffkanistern auf einer Pressekonferenz oder 5 Festnahmen oder eben dem legendären Hubschrauber, der die Verdächtigen beim Ermittlungsrichter abliefert.
Ja, also wir Journalisten haben ja sowieso immer die etwas unpopuläre Aufgabe, über die Fälle zu reden, in denen das genau eben schiefgelaufen ist, in denen es zum Äußersten gekommen ist. Etwa durch Taten aus der Szene der Salafisten in Deutschland heraus. Ich danke dir, Holger, dass du uns diesen mal wieder nicht besonders stimmungsaufhellenden Hintergrund in die Arbeit der Geheimdienste geliefert hast. Aber es hilft ja nichts, sozusagen, ne? So ist es halt.
So ist es halt, genau.
wenn ihr es nicht schon gemacht habt, hört auch gerne nochmal unseren Fall dazu, unsere Storytelling-Folge über den Taschenbomber am Bonner Hauptbahnhof und wie er dann tatsächlich ins Visier geraten ist, der Dienste und der Ermittler. Und wir freuen uns auch, muss ich sagen, nicht nur, dass wir hier sprechen konnten, sondern dass wir in dieser Staffel wieder voll dabei sind bei euch, dass ihr voll eingestiegen seid, zuhört, mitdenkt, immer wieder schreibt, Kommentare und Bewertungen da lasst. Also macht bitte weiter so, dann machen wir es nämlich auch. Bis bald bei Dark Matters.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Wenn ihr Lust auf skurrile und ein bisschen abseitige Themen habt, dann empfehlen wir euch den Podcast Too Many Tabs. Hier sprechen die beiden AutorInnen des ZDF-Magazin Royal, Caroline Worps und Miguel Robitzky, über die Tabs in ihren Browsern, die sie einfach nicht schließen können. Vergessene Dokus, bizarre Gerüchte, tiefe Recherchen zu völlig skurrilen Fakten. Jeden Mittwoch gibt's das in der ARD-Audiothek.